Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Matthias Friebe, guten Abend. Die Kurzfassung dessen, was vor wenigen Tagen im internationalen Golfsport abgelaufen ist, lautet: Saudi-Arabien hat sich einen kompletten Sport gekauft. Die Langversion lautet: Erst gründet man vor 2 Jahren mit LIV Golf ein Konkurrenzprodukt zur bestehenden PGA-Tour, wirbt dann mit zum Teil 3-stelligen Millionenbeträgen Spieler ab, die ganze Golfwelt ist zerrissen und dann verkünden jetzt beide Touren, was lange unmöglich erschien, vor wenigen Tagen nämlich die Fusion, die maßgeblich mit saudischem Geld und unter saudischem Vorsitz starten wird. Ein Beispiel, das neueste in einer langen Reihe, wie Saudi-Arabien mit Sport auch international Macht und Einfluss gewinnen will. Darüber wollen wir heute diskutieren im Deutschlandfunk Sportgespräch, und zwar mit dem Journalisten und Autoren und guten Kenner des Golfsports Jürgen Kalver in New York und mit Robert Chatterjee, stellvertretender Chefredakteur des Fachmagazins für die arabische Welt mit Zenit. Guten Abend Ihnen beiden.
Ich grüße Sie.
Guten Abend.
Herr Chatterjee, fangen wir mit Ihnen an. Saudi-Arabien kauft einen Sport, habe ich zu Beginn gesagt. Kann man das tatsächlich so auf den Punkt bringen oder ist das zu sehr verkürzt?
Da steckt natürlich mehr dahinter. Man kauft sich natürlich Einfluss. Es ist Teil einer Strategie der Verflechtung, die auch andere Golfstaaten ja schon vorgemacht haben. Und dass Saudi-Arabien jetzt gewissermaßen in viel größerem Maßstab noch anwendet. Außerdem möchte man natürlich in vielen ganz unterschiedlichen Sportarten aus ganz unterschiedlichen Gründen auch präsent sein. Gerade der Golfsport nimmt da eine besondere Perspektive ein, nicht nur wegen dem Sport selber, sondern natürlich auch, weil man da an ganz andere Kreise rankommt. Da stecken also noch ganz viele andere Hintergedanken dahinter, warum gerade Golf für die Saudis so attraktiv ist, obwohl der Golfsport selber auf der arabischen Halbinsel und in Saudi-Arabien natürlich denkbar wenig präsent bislang ist. Aber vieles, was mit diesem Sport assoziiert ist, ist extrem attraktiv für die Saudis.
Da sprechen wir gleich drüber. Ich will mal zunächst nach den Reaktionen in den USA fragen. Herr Kalver, als die Golfwelt auseinanderbrach vor 2 Jahren mit LIV Golf, sprach man ja so ein bisschen mit einem Wortspiel vom Golfkrieg. Ist der jetzt gelöst oder ist der jetzt erstmal richtig losgebrochen?
Ich glaube, dass die ersten Reaktionen 2 Elemente haben. Das eine ist also ein Entsetzen, das nicht nur die Öffentlichkeit betrifft, sondern eben auch wichtige einzelne Players in dem Ganzen, also zum Beispiel Golfprofis. Das andere ist das langsame Einsickern der Erkenntnis, dass es da eine reine kommerzielle Realität gibt. Und das selbst in einem Fall, in dem man sagen kann, das lief jetzt eher mit ganz harten Bandagen, irgendwann die Erkenntnis kommt, man muss es wohl akzeptieren und möglicherweise einfach nur das Beste draus machen. Die einzige Frage, die sich noch nicht klar genug stellt, ist, weil es gibt Stimmen aus dem Kongress in Washington, wonach man irgendetwas tun sollte, um da einzugreifen. Ich persönlich glaube nicht, dass das gelingt, weil die rechtliche Handhabe des Kongresses ist nicht so einfach herzustellen. Ich glaube, das ist nur ein weiterer Teil der Geräuschkulisse, aber da würde ich erst mal sagen, das kann ich nicht genau bewerten.
Warum ist denn der Golfsport so interessant? Was macht ihn denn so faszinierend auch, dass man damit Einfluss gewinnen kann international?
Nummer 1, Golfsport ist in den USA Volkssport. Und wenn wir den kommerziellen Aspekt des Golfsportes abwägen, ungefähr die Hälfte der Umsätze auf der ganzen Welt, und dazu gehören Golfnationen wie Großbritannien, Golf ist auch sehr populär in Australien, in Japan, in Deutschland darf man das auch nicht unterschätzen, da gibt es auch mehrere hunderttausend Aktive. Also Golfsport ist eine enorme kommerzielle Geschichte. USA ist so ein bisschen da, wo man in die Maschine mit am einfachsten eingreifen kann. Das heißt also, wenn man sich wirklich mit Geld in den Golfsport einkaufen möchte, ist man in den USA gut aufgehoben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man, wenn man den Tourismus auf der Welt betrachtet, Golf ein wichtiger Teil von Tourismusentwicklung ist. Das heißt, in Ländern, in denen man erstmal nur Hotels bauen würde und vielleicht ein bisschen Strand hätte, kann man mit Golfplätzen noch sehr viel größere Attraktivität erzeugen. Und es sieht so aus, als ob die Saudis, was den Tourismus angeht, sehr viel auf dem Zettel haben.
Vielleicht kurz nochmal USA, Golf, Saudi-Arabien, auch parallel die ganzen Anklagen, auch im Fall Donald Trump, da gibt es ja auch so ein saudische Perspektive durchaus. Da bin ich selber nicht so drin, aber angeblich soll ja auch der Sonderermittler auch Akteneinsicht angefordert haben, eben auch zu den Abmachungen der Trump-Golfplätze. Er hat ja dort zwei, die auf der Lift-Tour auch sind, unter anderem in Bedminster. Das heißt, da ist durchaus ja auch noch eine so eine Perspektive. Da weiß ich nicht, wie das sich noch entwickelt, ob dort noch etwas rauskommen kann, was vielleicht dem Ganzen noch gefährlich werden kann, wo der US-Kongress, wie Herr Kalbers gerade schon gesagt hat, vielleicht dem die Hände gebunden sind.
Also wenn ich das kurz versuchen darf, die Andeutung, die wir darüber haben bisher, also das, was aus den Ermittlungen an die Öffentlichkeit gesickert ist, was den Fall von Trump und da gibt es zwei verschiedene Verfahren, die auf Bundesebene gerade laufen. In der einen Sache, da geht es um Dokumente und die Handhabe von Dokumenten. Das wird nun am Dienstag mit der offiziellen Verhaftung von Donald Trump in die nächste Phase eingehen. Aber da wissen wir halt als Öffentlichkeit nicht genau, was die Hintergründe für diesen Schritt sind. Wir müssen natürlich durchaus akzeptieren, dass Donald Trump und die Saudis ein ganz spezielles Thema ist. Und das betrifft die politische Seite aus seiner Zeit als Präsident der Vereinigten Staaten. Aber das betrifft eben auch die jetzige Zeit mit seinen Golfplätzen, die in der Live-Golf-Tour mit eingebaut sind. Darunter, wie Sie schon gesagt haben, Bedminster, wo ich schon mal gespielt habe.
Vielleicht noch mal kurz auf die sportliche Komponente dieser Fusion, dieses Deals. Die PGA Tour ist ja die weltangesehenste Tour mit allen großen Turnieren. Warum lässt die das mit sich machen, diese Fusion? War es alternativlos? War LIV Golf finanziell so dominant? Was konnten die Saudis sozusagen der PGA Tour bieten, dass das so eigentlich keine andere Möglichkeit gab, als da zusammenzugehen?
Ja, da gibt es erst seit gestern relativ spät die ersten Anzeichen dafür, dass es sich um sowas wie eine weiße Fahne seitens der PGA Tour handelt, weil die Möglichkeiten der Tour wirkten größer. Also das ist ein durchaus eine wohlhabende Organisation. Aber die haben halt als erstes waren sie bereit, in Rechtsstreitigkeiten einzutreten mit LIV Golf und den Spielern, den abtrünnigen Spielern. Das soll bisher wohl bereits 30 Millionen Dollar verschlungen haben. Die Zahl kann ich nicht bestätigen, aber das ist nur ein Beispiel für die Größenordnung, wenn hier Zivilklagen über den Tisch kommen. Gleichzeitig hatte sich die Tour aber auch überlegt, dass sie irgendeine Defensivmaßnahme bräuchte, um möglichst viele Spieler bei der Stange zu halten. Das heißt, man hat angefangen, in den großen Spartopf zu greifen und verschiedene Turnierformate und Ideen entwickelt, die dazu führen, Spielern mehr Geld als bisher zukommen zu lassen. Das heißt, die Situation scheint wirklich relativ kritisch zu sein, was das Durchhaltevermögen von der PGA Tour angeht.
Das heißt, die Verhandlungsposition für LIV Golf war gar nicht so schlecht, obwohl sie ja eigentlich gerade was Vermarktung, was Fernsehen, Sponsoren angeht, eher ein viel kleineres Licht waren, wenn man das so aus der Perspektive von hier beurteilen kann. Ist das richtig?
Ja, die Luft, die Saudis haben, wenn sie wirklich auf etwas setzen, viel größer ist. Also die Summe, die genannt wurde, dass man aus Saudi-Arabien mit 2 Milliarden Dollar angreift, um im Golf einzugreifen. Die ist natürlich erschreckend hoch. Das kann sich im Grunde außer der NFL, also der National Football League, wahrscheinlich niemand wirklich leisten in den USA, selbst in den USA nicht. Nur, ist aber auch eine Frage der Kreativität. Also die Rechtsstreitigkeit, die rechtlichen Auseinandersetzungen, soweit sie nun bisher gelaufen waren, da zeigte sich auch, dass die Saudis auch eventuell juristische Schwächen haben, um hier in Amerika vor einem Gericht Erfolg zu haben. Aber dazu braucht man eben auch ganz viel Luft, um das durchzuhalten. Und es scheint so zu sein, dass dieser finanzielle Background nicht existiert.
Weil wir uns über eine Videokonferenz sehen, kann ich sehen, dass Sie nicken, Herr Chatterjee. Heißt das, diese 2 Milliarden, von denen wir gehört haben, diese enorm großen Geldbörsen, die könnten auch dazu führen, dass dass Saudi-Arabien demnächst andere Sportarten einfach mal so übernommen werden?
Darüber wird jetzt ja schon eine Menge spekuliert. Das ist ja teilweise schon geschehen. Beispielsweise im E-Sports gab es das vor etwa 2 Jahren. Da hat man den größten die größte E-Sports-Liga in Europa, die ESL, aufgekauft. Auch beim Wrestling zum Beispiel geht man da sehr offensiv vor. Also es ist eine sehr breite Streuung tatsächlich. Was jetzt nach Golf kommen könnte, sind vielleicht auch Sportarten, die nicht ganz unähnlich organisiert sind, wie zum Beispiel beim Tennis. Tennis ist auch etwas, was am Golf sehr beliebt ist. Katar hat da eher ein bisschen Vorarbeit geleistet, weil der katarische Emir großer Tennisfan ist. Das könnte man sich durchaus vorstellen. Ich glaube, bei Mannschaftssportarten und so großen Franchises, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Da muss man schon tiefer in die Tasche greifen. Da sind die Preise auch deutlich gestiegen. Also da ist man in einem Bereich von 5, 6 Milliarden ungefähr, wenn man jetzt von NFL, NBA-Franchises so ausgeht. Aber ich sehe tatsächlich einen Fokus, den großen Fokus wirklich auf dem Fußball. Aber ich würde auch nicht unterschätzen, dass andere Sportarten, gerade Basketball ist unglaublich populär in der Region. Die übernächste Basketball-Weltmeisterschaft wird in Katar stattfinden. Also auch dort positioniert sich die Region schon und sie treten natürlich alle auch in Konkurrenz miteinander. Vielleicht kurz zu dem Geschäftsgebaren der Saudis. Auch mich hat das sehr erinnert, wie sie mit der PGA umgegangen sind, wie sich Saudi-Arabien auch zum Beispiel innerhalb der OPEC verhält. Da ist man ja auch so ein Alpha-Tier und im Zweifelsfall ist man dann so ein Bully, der dann halt die Kleineren so lange aushungern lässt, bis man dann seinen Willen bekommt. Also das sind doch sehr ähnliche Muster, die man auch in anderen Geschäftsfeldern und überhaupt in der Außeninteressenpolitik da sieht.
Ich würde gerne noch etwas dazufügen und auch eine Frage stellen, die in die Runde, weil mir ist etwas an dieser saudischen Aktivität überhaupt nicht klar. Aber lassen Sie mich erst sagen, was aus amerikanischer Sicht und den Sport betrifft. Die NBA ist bereit, Geld aus solchen staatlichen Fonds reinzulassen in die Liga. Sie hat aber inzwischen auch eine Regularie geschaffen, dass das bis maximal 20% eines einzelnen Clubs gehen kann. Das heißt also, man stellt sich nicht stur, aber man setzt eine Grenze, die verhindert, dass jemand aus dem Ausland die Mehrheit oder die Entscheidung über einen Club treffen kann. Und die NFL ist noch gar nicht so weit. Die hat also bisher eine klare Regel dagegen, ausländisches Geld reinzulassen. Also das wird wohl so schnell dort nicht passieren. Jetzt zu meiner Frage, vielleicht an unseren Gesprächspartner hier. Was ein Investmentfonds eigentlich sollte, ist Geld verdienen, nicht nur Geld ausgeben. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, obwohl ich mich mit Sport und Sportkommerz sehr viel beschäftigt habe, woher soll denn eigentlich das Geld kommen, das man als Return on Investment bezeichnen würde, sodass sich das nicht nur als politisches Spiel herausstellt, sondern eben auch als wirtschaftlich ertragreiches Spiel?
Also in der Hinsicht sind andere Golfstaaten, gerade zum Beispiel die Emirate, viel weiter, die sehr viel wirtschaftlicher arbeiten. Also wenn man sich anguckt, Manchester City, bei allem, was man da gerechterweise kritisieren kann, ist Return on Investment ist in Ordnung. Bei den Saudis hat man das Gefühl, die wollen jetzt ganz schnell ganz viel nachholen. Und dementsprechend wirkt das so. Man hat viel mehr Mittel zur Verfügung, man verschwendet aber auch viel. Man muss sich ja nur auch die ganzen Megaprojekte auch anschauen. Viele davon werden so nicht gebaut werden. Da ist in der Seriosität da schon zu zweifeln. Das ist auch angelegt in den Finanzen halt, weil es halt eine Grauzone ist. Keine abgesteckten Grenzen zwischen Staatskasse, Privatschatulle und Investmentfonds. Letztendlich sind da ganz oft irgendwelche Entitäten noch dazwischen geschaltet, aber letztendlich sitzen immer dieselben Leute da. Der jetzige Chairman der neuen Golfliga, Yasir Al-Rumayyan, ist ja im Übrigen auch der Chairman von Newcastle United. Und das ist mal zwei von vielen anderen Posten. Und auf der einen Seite, aus Sicht der Golfstaaten und Saudi-Arabien hat man dort einen kleinen Kreis von vertrauenswürdigen Partnern und so macht man gerne Geschäfte. Auf der anderen Seite ist schon die Rechtssicherheit so nicht unbedingt gegeben, auch die Zahlungswilligkeit. Auch da gibt es immer wieder Probleme. Beispielsweise, wenn Saudi-Arabien Waffengeschäfte mit den USA macht, dann werden Beträge von mehreren 100 Milliarden vereinbart, aber die tatsächliche Auszahlung lässt doch immer auf sich warten. Und auch die größte saudische Firma, Saudi Aramco, ist ja teilweise an die Börse gegangen. Und da wird auch immer wieder vorgeworfen, dass das viel zu hoch bewertet sei. Also es ist schwierig, dort einen Einblick zu bekommen, auch wenn da irgendwie Controller, Price Waterhouse oder sonst wer, wenn die da dazugeholt werden, die kriegen halt auch nicht alles zu sehen dort. Und eigentlich müsste die Geschäftsfähigkeit da auch schon ein bisschen niedriger sein. Ich glaube, in den USA hat man vielleicht ein bisschen anders, aber mit dem chinesischen Markt ja auch sehr negative Erfahrungen gemacht. Da gab es einmal eine kritische Äußerung eines General Managers und plötzlich haben die chinesischen Partner bestehende Verträge einseitig nicht eingehalten, haben sich nicht mehr daran gehalten, weil da ging es um Hongkong. Damals, vor ein paar Jahren war das. Und ich glaube, das ist so ein Präzedenzfall. Da sollten alle Ligen auf jeden Fall aufmerksam sein. Wie sicher, wie viel Rechtssicherheit hat man eigentlich und auch Zahlungssicherheit, wenn man sich mit solchen Partnern einlässt?
Das Sportgespräch im Deutschlandfunk in dieser Woche über Saudi-Arabien nach der geplanten Fusion im Golfsport. Wir sprechen mit Robert Chatterjee vom Zenit-Magazin und mit dem Sportjournalisten Jürgen Kalver. Das Wort, das immer relativ schnell fällt, wenn man über die arabische Welt spricht, wir haben es bei der Fußball-WM vor wenigen Monaten in Katar gehabt, wir haben es auch jetzt bei Saudi-Arabien, ist das Wort Sportswashing. Also sein Image aufzupolieren durch die tollen Bilder einer Sportveranstaltung, durch Glanz und Glamour, um eben von den Problemen des Landes und der Region abzulenken. Hat das jetzt Saudi-Arabien durch diesen Golf-Deal und das, was da möglicherweise noch folgen könnte, was wir schon angesprochen haben, auf eine neue Stufe gehoben?
Also grundsätzlich hat die WM in Katar den Boden bereitet. Das hat gezeigt, dass man als Staat das so machen kann und letztendlich so eine Empörungswelle doch ganz gut an sich vorbeiziehen lassen kann, wenn wir jetzt ein halbes Jahr zurückblicken. Der Großteil der Welt hat dieses Ereignis auch nicht so gesehen, wie wir in Deutschland übrigens. Man hat tatsächlich eher ein bisschen verwundert den Kopf geschüttelt und natürlich auch ein bisschen den Deutschen den Spiegel vors Gesicht gehalten. Weil natürlich grundlegend ist das Problem der Deutschen, dass man keine kohärente Strategie findet, wie sollen wir mit solchen Staaten umgehen, die wir in vielerlei Hinsicht kritisieren wollen, müssen, aber auf die wir in vielen Fragen halt auch angewiesen sind und es uns auch nicht erlauben können, immer nur moralisch im Recht zu sein und wie man solche schwierigen Partner halt umgeht. Was jetzt Saudi-Arabien betrifft, das ist, glaube ich, auch nochmal eine andere Nummer als Katar. In Katar werden bei weitem nicht so viele Menschen hingerichtet. In Saudi-Arabien sind seit Mohammed bin Salman, der de facto Regent dort an der Macht ist, fast 1000 Menschen hingerichtet worden. Und auch in diesem Jahr sind es wieder sehr viele. Das hat man jetzt in Katar nicht gehabt. Das muss man mal ganz klar sagen. Da gibt es auf jeden Fall große Unterschiede. Und es gibt natürlich den prominenten Fall Jamal Khashoggi, der zu Recht auch immer wieder vorgebracht wird. Wenn Sie sich das letzte Jahr mal anhören, was in den Pressekonferenzen bei Newcastle United da immer los war, der Trainer mussten sich das immer wieder auch anhören. Gerade wenn Nachrichten kamen, dass 80 Menschen an einem Tag hingerichtet wurden, etc. Das heißt, die Saudis haben ein viel größeres Interesse am Sportswashing als ein Staat wie Katar zum Beispiel. Für Katar geht es eher darum, dass man in dieser Konkurrenz, denn letztendlich konkurriert man ja mit Dubai, Abu Dhabi und mit Saudi-Arabien um dieselben Sachen, weil man ja auch dasselbe Paket irgendwie hat. Bei Saudi-Arabien geht es viel, viel mehr doch um die Glaubwürdigkeit. Und deswegen hat Sportswashing auch viel mehr irgendwie zu überwinden und viel mehr an PR-Arbeit zu leisten. Allerdings, auch das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ganz wichtiger Teil ist dahin, es sei auch nach innen gerichtet. Es geht nicht nur darum, Saudi-Arabien sich in der Welt zu zeigen. Viel wichtiger ist dieser neue Gesellschaftsvertrag, muss man schon sagen, der mit Unterhaltung und vor allen Dingen auch mit Sport geschmiedet wird. Das ist viel wichtiger, als was wir jetzt in Deutschland von Saudi-Arabien denken.
Ich würde gerne hinzufügen, dass das Bild von außen, das wir ja repräsentieren, dass das davon auch geprägt ist, dass man die Golfstaaten als relativ kleine, wohlhabende, aber kleine, insulare Veranstaltungen betrachten kann, die auch gezeigt haben, wie sie aus dem sandigen Nichts riesige Städte herausgebaut haben. Und was wir in letzter Zeit gerne vergessen, ist, dass eigentlich die Urmutter all dessen ist Kuwait, die auch schon früh angefangen haben, Funktionäre in Verbände zu schicken. Das heißt, da gibt es ja nun eine ganze Vorgeschichte. Und mit Saudi-Arabien ändert sich die Größenordnung. Katar hat, glaube ich, 300.000 Katari Staatsbürger. Saudi-Arabien hat über 30 Millionen, wenn ich das richtig sehe. Und natürlich gerade das, was Sie gesagt haben, dass also die Innenwirkung für die Saudis viel bedeutender sein kann als die Ausstrahlung nach außen und die Hebel, die man da benutzt, ja auch sehr viel größer sein können. Dazu kommt noch was anderes, ist nur eine Anekdote, aber Katar hat bei dieser vermutlich ja betrügerischen Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft gegen die USA gewonnen. Und aus den USA kam so gut wie gar kein Widerstand, obwohl schon gleich bei der Vergabe klar war, dass das nicht mit normalen Verhältnissen gelaufen sein konnte. Und natürlich wurde das dann auch nie ganz klar, was war da los, warum hat man nicht richtig reagiert. Wenn man aber weiß, dass in Katar einer der wichtigsten Stützpunkte der amerikanischen Streitkräfte existiert, kann man sich ja vorstellen, dass da bestimmte Füße-Stillhalte-Geschichten laufen. Und siehe da, die USA bekommen die nächste Weltmeisterschaft. Insofern no harm, no foul, no harm. Und all diese Sachen müssen wir, glaube ich, auch im Sport weiterhin beachten. Diese Geschichten, die hinter den Kulissen laufen, die mit irgendwelchen Schulterschlüssen zu tun haben und bei denen nicht mal Kommerz das letzte Kriterium ist, weil die USA bringen mehr Geld in die FIFA, als das Katar jemals bringen könnte.
Meine Frage wäre gewesen, oder meine Frage ist, wie groß stand denn dann in den Vereinigten Staaten das Wort Sportswashing in der Berichterstattung, als es jetzt um diesen Deal ging?
Das ist das Interessante, dass jetzt die Zuspitzung in den USA sehr viel dramatischer wirkt, dass die Stimmen sehr viel lauter sind und dass auch selbst im Rahmen zum Beispiel wir haben ja hier einen Golf-Channel, einen Fernsehkanal, der 24 Stunden lang nur über Golf berichtet, dass dort wird normalerweise ungern über Politik und solche Dinge geredet, aber auch dort sahen wir plötzlich einzelne Kommentatoren, die den Mund aufgemacht haben und gesagt haben, diese Rechnung sollte nicht aufgehen, was die Saudis da in ihrem Land machen und wir haben noch gar nicht den Krieg gegen Jemen erwähnt. Das sollte uns alle davon abhalten, mit denen irgendwie Geschäfte zu machen. Dazu kam, dass wir die Sondersituation mit dem 11. September 2001 haben, dieser ungeklärten Geschichte, wie kommt es, dass 15 der 19 Attentäter aus Saudi-Arabien kommen und dass die Saudis unmittelbar nach dem Attentat im Grunde sich jeder denkbaren Investigationen entziehen können und wir bis heute nicht verstehen, was da los war. Das heißt, die Überlebenden, die Verwandten der Opfer haben sich natürlich auch eingeschaltet und das bringt eine moralische Dimension, die wir so auch nicht kennen. Das ist ungewöhnlich.
Was ist denn eigentlich, Herr Chatterjee, das Ziel dahinter? Sie haben gerade gesagt, es ist nach innen raus, soll das wirken bei dieser Neuaufstellung des Gesellschaftsvertrags, vielleicht ja auch dabei die saudische Gesellschaft wieder mehr in Bewegung zu bekommen, weil das ja auch in einer übergroßen Zahl Diabetesfälle gibt, beispielsweise in Saudi-Arabien. Aber gehen wir nochmal vom Sport aus. Was ist denn das Ziel am Ende? Wir haben Spieler wie Cristiano Ronaldo da. Es gibt die Berichte, dass man die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 gerne ausrichten möchte. Wir haben jetzt Golf, wir haben Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien. Was soll denn nach dem Willen der Saudis am Ende dabei stehen? Will man ein Sportland sein wie die Vereinigten Staaten oder was ist das große Ziel?
Das große strategische Ziel, und das ist sehr ambitioniert und sehr selbstbewusst formuliert, ist ein neues Zentrum der Welt zu sein, politisch, strategisch, im Sport, in jeder Hinsicht. Also mit diesem Selbstbewusstsein tritt Mohammed bin Salman auch offen nach außen. Und letztendlich sind da aber die Instrumente doch irgendwie dieselben. Und nur mit sehr viel mehr Ressourcen halt. Nach außen ist es, wie gesagt, das Prinzip der strategischen Verflechtung, was auch Katar schon vorgemacht hat. Das heißt, sich international so unentbehrlich zu machen, dass sich niemand irgendwie erlauben kann, da irgendwie etwas, sollte irgendwas passieren, irgendwelche Sanktionen oder sonst irgendwas, Ausschlüsse. Ne? Wir sehen ja gerade bei Russland, die haben sich ja in ganz vielen Sportverbänden zum Beispiel gut aufgestellt. Ganz viele internationale Sportverbände werden von Russen geführt. Und das macht, ist jetzt ein riesiger Kopfschmerz für Olympische Spiele, IOC etc. Ne? Also einen Schutz zu schaffen gegen was immer da auch kommen mag. Nach innen, ist das ein neuer Gesellschaftsvertrag, es ist eine sehr junge Gesellschaft. Grundsätzlich haben die saudischen Könige immer doch in einer Art Konsens regiert. Es sind natürlich autoritäre Monarchien, aber die haben auf Allianzen, auf Ausgleich beruht. Das waren keine Lautsprecher, das waren geschickte, ruhige Verhandler, das waren auch Leute, die mit einer gewissen, ich sag mal, religiösen Bescheidenheit auch nach außen getreten sind. Das wurde auch irgendwie erwartet, dass man eben mit diesem unglaublichen Reichtum, dass man damit nicht protzt, sondern dass man da spendet, wohltätig aktiv ist. Das ging natürlich auch im Bereich so Moscheeaufbau und Religionsschulen, und wir wissen ja, was daraus alles entstanden ist. Und davon hat sich Mohammed bin Salman fast komplett verabschiedet. Er hat ja alle, die ihm gefährlich werden konnten, ganz zu Anfang für ein paar Wochen in ein Hotel eingesperrt, die ausgepresst, und dann war der Laden eigentlich ruhig. Seine Zielgruppe sind Jugendliche. Und wenn man mal sich in die Situation von jungen Menschen in Saudi-Arabien versetzt, das, was die machen können, davon haben ihre Eltern geträumt, sich überhaupt, dass Männer und Frauen sich treffen können, ins Kino gehen können, Vergnügungspark, Sport, alles sowas. Das sind Sachen, die hat es so vor 20 Jahren einfach nicht gegeben. Und darüber sind die auch bereit, über andere Sachen hinwegzusehen, weil das viel wichtiger für ihre Lebensrealität ist.
Das heißt, die Strategie funktioniert auf jeden Fall.
Nach innen, denke ich, geht die bisher auf jeden Fall. Da wird man nicht viel Kritisches hören, einfach weil sich die Lebensqualität so unfassbar gesteigert hat für einen ganz großen Teil der Bevölkerung. Das ist natürlich Konsum in erster Linie. Auch da ist das etwas, das sind ja westliche Konsumprodukte letztendlich. Und danach ist der Hunger halt groß. Und das wird halt bedient. Natürlich möchte man auch hier, wie auch in anderen Industrien, selber in der Verwertungskette nach oben aufsteigen. Also in der Industrieproduktion hat man zum Beispiel letzte Woche jetzt angekündigt ein Werk für Lithiumbatterien, womit man dann BMW versorgt, zu bauen. Das heißt, man will jetzt nicht nur Rohstoffe liefern, was jetzt die Sportproduktion anbetrifft. Man hat jetzt ja die Erfahrung mit Cristiano Ronaldo ein halbes Jahr. Da gehen die Stimmen total auseinander, was das jetzt bedeutet hat. Der Zuschauerschnitt in der saudischen Liga hat sich verdoppelt. Auch die Einschaltquoten sind nach oben gegangen. Ronaldo selber hat ein gespaltenes Bild hinterlassen, gerade auch durch bestimmte Attitüden. Er ist auch nicht Meister geworden.
Darf ich mal ganz kurz einhaken? Auch wenn die Quoten nach oben gehen und die Stadien voller werden, ist es denn wirklich denkbar, dass in 5, in 10, in 15 Jahren die europäischen Fußballfans, die sonst Premier League oder Bundesliga gucken, saudische Liga gucken?
Kann ich mir nicht vorstellen. Was ganz Ähnliches hat ja die chinesische Liga mal probiert.
Genau.
Und dann massenhaft auch doch namhafte Spieler geholt. Und das ist ganz schnell implodiert. Man hat jetzt natürlich eher ältere Spieler am Ende der Karriere, die aber natürlich nochmal eine ganz andere Sogkraft haben. Mit Messi hat es nicht funktioniert. Wohl auch, weil seine Familie dort wo Widerstand sich geregt hatte. Mit Ronaldo ist das so, er ist nicht Meister geworden, hat dafür viel Kritik bekommen. Andererseits kann man es natürlich auch so auslegen, guck mal, nicht mal ein Ronaldo wird hier einfach mit links Meister. Also so schlecht ist die Liga ja gar nicht. Tatsächlich, der Verein, der Meister geworden ist, hat kaum ausländische Spieler da. Das ist so ein zweischneidiges Schwert für die Saudis, dass sie sehr auf einheimische Spieler setzen, aber sie haben Probleme damit. Auch die Clubverantwortlichen wollen gute Spieler nicht ins Ausland ziehen lassen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man halt besser werden will. Alle anderen Staaten, die so besser geworden sind, das ist ganz normal, dass die besten Spieler in die besten Ligen gehen. Und das ist am Golf halt so nicht ohne weiteres möglich. Und das ist halt etwas, wo man noch nicht so richtig rauskommt. Fußballbegeisterung, denke ich, ist schon da. Und auch die WM hat jetzt einiges noch dazu beigetragen. Man hat hier im ersten Spiel den späteren Weltmeister geschlagen. Man hat plötzlich auch Sympathien bekommen aus anderen arabischen Staaten. Nicht so viel wie die Marokkaner, aber plötzlich haben die Leute für die Saudis gejubelt. Und das war natürlich ein ganz neues Gefühl auch, weil sonst ist man da ja nicht so beliebt. Und insofern geht man da schon mit einem großen Selbstbewusstsein auch in die Zukunft. Ob das jetzt wirklich jetzt die Top-Spieler hervorbringt oder ob wirklich auch Top-Spieler auch im Top-Alter ja hingehen, das wird man zeigen. Also der bekannteste wirklich Spieler noch im Top-Alter ist N'Golo Kanté vom FC Chelsea, der jetzt hingewechselt ist. Dagegen zum Beispiel Karim Benzema, der hat zwar es war Weltfußballer geworden, ist aber 36. Der ist eher nochmal wichtig, weil der so ein europäischer, muslimischer Fußballer ist, der auch quasi immer wieder auf Vorurteile gestoßen ist und wo die Saudis sich natürlich auch anbieten, hey, bei uns wirst du besser behandelt als in Frankreich zum Beispiel, ne? Und auch das macht durchaus was aus.
Wenn wir von dieser Strategie hören, von den Problemen, die auch hat und von den Grenzen, was könnte denn diesem saudischen Ziel gefährlich werden, wenn man jetzt an den Sport denkt? Frage an Sie beide. Was ist denn das, was diese Strategie tatsächlich behindern könnte? Bis jetzt sieht es ja so aus, als würde man sportartübergreifend relativ schnell große Erfolge ziehen, wie wir es besprochen haben.
Ich glaube, dass wir immer mit der Situation konfrontiert sind im Sport und im Sportkommerz von heute, dass wir glauben, dass die Dinge eigentlich so fest liegen oder fest sitzen, wie wir das gewohnt sind. Dass Institutionen, die wir jetzt kennen, dass die also quasi unveränderbar und weiterhin machtvoll sein werden. Also ich kann mir eine Zeit vorstellen, in denen ist das IOC genauso wenig wichtig wie die FIFA, weil sich andere Dinge entwickeln. Und ich gebe gerne aus den USA ein Beispiel, historisch, was den Sport betrifft. Profiboxen und Galopprennen waren in den USA riesige, kommerziell erfolgreiche Sportarten, die laufen heute, was das Boxen angeht, quasi überhaupt nicht mehr. Und was das Galopprennen angeht, das läuft also irgendwo tief im Mittelfeld. Das heißt, wir können es uns zwar ausmalen und hoffen, dass Fußball auch weiterhin so, wie wir das kennen, die Massen fasziniert und das Geld einspielen wird, aber es wird Grenzen geben und wir sollten uns zumindest geistig darauf einstellen, dass sich über 10, 20 Jahre noch sehr viel tun kann. Das heißt, die Prognosen sind sehr viel unsicherer. Auf der anderen Seite, das noch schnell dazu, solche Länder wie zum Beispiel China jetzt mit dem wirtschaftlichen Reichtum oder wie Russland mit dem Reichtum an Natur, an Rohstoffen und der Möglichkeit, daraus Geld zu machen oder wie wir das mit den Öl- und Gasländern kennen, die haben natürlich Möglichkeiten, sich irgendwie einzubringen. Die Frage ist dann, was vertreten die alten Zentren im westlichen Kulturbereich? Sagen die, wir müssen entscheiden, wie das alles weitergeht, oder müssen sie nicht eventuell sogar aufgeben und sagen, nein, wir übergeben jetzt an China, an Saudi-Arabien und die werden den Sport von dieses Jahrhunderts dominieren. Das kann ich nicht beurteilen.
Ich glaube, das größte Problem ist, dass der Sport auf so einer steilen Wachstumskurve, gerade der Fußball auch gegangen ist und extrem Geldhunger hat. Und dafür gibt es nicht so viele Quellen. Die Hauptquellen, die es heute gibt, sind entweder internationale Hedgefonds oder solche Investorengruppen, wie etwa auch gerade bei Hertha BSC eingestiegen sind, und Staatsfonds. Viel mehr ist da nicht. Man hat gesehen, in der Premier League hat man versucht, diese Finanzierungslücken durch windige Kryptofirmen zu schließen. Das hat nicht geklappt. Also es ist ein riesiger Geldhunger, um das Wachstumstempo zu halten. Das heißt, da wäre natürlich ein Ansatzpunkt, da auch in dem Sinne über Grenzen nachzudenken. Ja, teilweise kennen das ja mit Cap, also mit Begrenzung von Salary Cap, genau. Das sind ja Diskussionen, die auch ab und an mal auch durch europäische Sportarten geistern, um dort einfach was zu sockeln. Ansonsten glaube ich, die größte Chance, Gefahr und auch aber eine Chance ist, dass bestehende Regelwerke konsequent durchgesetzt werden. Beispielsweise Manchester City war ja eigentlich verurteilt worden, hätte 2 Jahre nicht in der Champions League antreten dürfen. Das wurde dann umgewandelt in eine Geldstrafe wegen Verjährung. Und das ist natürlich ein fauler, das ist natürlich ein fauler Handel. Und eine Untersuchung der Premier League, die jetzt vor ein paar Monaten gestartet ist, da steht ja im Raum ein Zwangsabstieg, eben wegen Bilanz, wegen Bilanzfälschung. Das heißt, diese Institution, auch gerade dieses Financial Fairplay, muss natürlich Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Das wär eine Möglichkeit. Und das andere wäre, was auch in der Bundesliga mal angeregt wurde, Statuten zu Menschenrechtsstandards und Vereinbarkeit zu machen. Dagegen hat sich der FC Bayern zum Beispiel gewehrt. Das ist dann, war ein großer Streitpunkt beim FC Bayern im letzten Jahr, dass in die Satzung, das sind ja auch noch Vereine, also können auch solche Sachen eingebracht werden, dass man sich selbst zu etwas verpflichtet oder dass eben staatliche Regulierung endlich mal eingreift. Das ist ja das, was viele auch fordern, dass dieses Parallelsystem, dieses Sport stärker reglementiert wird, gerade weil einfach auch so viel an Finanzkriminalität dort stattfindet.
Das war unser Sportgespräch. Zum Thema Saudi-Arabien und der Sport, wie man international Macht und Einfluss gewinnen will, mit Sicherheit nicht die letzte Diskussionsrunde, die wir dazu geführt haben, weil das ein Thema sein wird. Die Prognose fällt leicht, indem wir uns in den nächsten Jahren noch verstärkt mit beschäftigen müssen. Danke an die Mitdiskutanten, an Jürgen Kalver in New York, den Kollegen und Autoren und an Robert Chatterjee vom Fachmagazin Zenit. Dieses Sportgespräch gibt es wie immer online nachzuhören auf deutschlandfunk.de/sport. Ich bin Matthias Friebe und sage gute Nacht.